BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist heute Edith Schuhwalter. Wir haben Freitagvormittag und ich grüße Sie ganz herzlich. Und jetzt hörst du mal her. Den kennen Sie auch, oder? Ja, das war jetzt schon die erste Lektion beim Vogelstimmenlernen. Der Kuckuck. Weiß nicht jeder. Sage ich herzlich willkommen dem bayerischen Vogelstimmen-Experten Philipp Herrmann. Servus Philipp.
Ja, schönen guten Morgen. Servus.
Philipp, du bist ja quasi der Vogelstimmen-Experte in Bayern. Hochversierte Ornithologen, sogar von der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, laden die ein zu Vorträge. Hast du schon mal im Kopf einfach überschlagen, wie viele verschiedene Vogelarten du mit deinen beiden Ohren erkennen kannst?
Also ich nehme an, dass es bestimmt über 200 Arten sind, die ich am Gesang erkennen kann. Also da so zur Einordnung, in Deutschland gibt es ungefähr 250 Arten, die hier brüten. Mhm. Und ich kenne halt noch aus früheren Urlauben am Mittelmeerraum, kenne ich natürlich auch noch einige mediterrane Arten oder aus anderen Regionen in Mitteleuropa.
Und jetzt ist ja nicht so eine Stimme, also ein Vogel eine Stimme, sondern jeder Vogel hat ja verschiedenste Dinge, die er von sich gibt.
Ja, genau. Also es gibt nicht nur den schönen Reviergesang, den man früher eben kennt oder als Vogelgesang kennt, sondern es gibt noch einen Haufen andere Lautäußerungen, verschiedenste Rufe, und da gehören Warnrufe dazu oder Flugrufe, Kontaktrufe, und das hat eben auch jede Vogelart. Das heißt, jeder Vogel gibt nicht nur einen Gesang von sich, sondern eben ja noch 4, 5 Rufe mit dazu, und dann wird es schon sehr komplex.
Also dann kämen wir schon in 1000 verschiedene Äußerungen, die du alle identifizieren kannst?
Ja, wahrscheinlich.
Aha, Wahnsinn. Aber das lernt man jetzt nicht seit, was weiß ich, in einer Lehrzeit von 3 Jahren, sondern das dauert ein bisschen länger, oder?
Ja, man kann tatsächlich schon relativ weit kommen, schon in 1, 2 Jahren. Also ich habe durchaus Leute kennengelernt, die sich da reingefuchst haben und dann sehr schnell einiges draufgeschaufelt haben, aber also bei mir ist das jetzt einfach schon seit meiner Kindheit, und ich habe da als Kind Vogelstimmen-CDs angehört und habe das Wissen einfach dann ja durchs Hören mit draufgeschaufelt und durchs Beobachten im Wald.
Wahnsinn. Jetzt hören wir mal kurz da, ne? Wenn du jetzt sowas hörst, geht da das Herz auf oder springt das Hirn in erster Linie?
Ja, also zuerst das Hirn und identifiziert, welcher Vogel.
Erstes Hirn, das ist ja lustig.
Genau. Also ich habe ein Vogelstimmenerkennungssystem in meinem Gehirn drin, was sofort, egal wo ich hingehe, sofort alle Vögel bestimmt erstmal, die um mich rum sind, und mir dann auch sagt, ob irgendwas Besonderes singt. Wenn es jetzt die Allerweltsarten sind, so wie die Amsel, dann ist erstmal keine Hackerl. Reaktion, Hackerl, genau. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Amsel singt, dann ist ein besonderes, ja, dann kommt auch noch eine Erinnerung und das Herz geht auf, weil die Amsel immer da gesungen hat, wo meine Großeltern gewohnt haben, in der Siedlung am Stadtrand von München, in Planegg. Und das war immer toll, wenn ich da in den Ferien mal zu Besuch war, dann habe ich da die Amseln gehört und da erinnere ich mich heute noch dran.
Und da wird die Oma-Liebe gleich mitgeweckt, oder?
Ja, genau.
Und die Geborgenheit, die man vielleicht gehabt hat, ja, als Kind bei den
und die Exkursion mit dem Opa, wo wir draußen unterwegs waren auch.
War der Opa auch schon Vogelkenner?
Ja, Vogelkenner nicht, aber war sehr ein großer Naturfreund einfach. Also die beide haben das geliebt, viel rauszugehen und Tiere zu beobachten. Und waren wir auch auf der einen oder anderen Exkursion vom Naturschutzverband eben mit dabei. Genau, da bei Planegg in der Gräfelfing in der Ecke.
Und jetzt gibt es ja heute für vieles, was man sich immer schon gedacht hat oder was man selber spürt, oft knallharte wissenschaftliche Daten. Hat auch schon mal jemand untersucht, wie Vogelstimmen auf Menschen wirken, weil dass uns das gut tut, das merkt man ja selber.
Ja, merkt man selber, aber das reicht meistens nicht. Also ist immer noch besser, wenn man es wissenschaftlich belegt. Und das hat man jetzt tatsächlich, gibt es Untersuchungen die letzten Jahre, wo man geschaut hat, wie es Leuten geht in Städten mit viel Grün oder in Städten mit wenig Grün. Oder wenn man eben rausgeht und Vogelstimmen im Park dann erlebt. Und da hat man eben festgestellt, dass die Leute, die, weiß nicht, eine Viertel oder eine halbe Stunde im Park sind und Vogelstimmen lauschen, dass die einfach wesentlich besser mit Stress dann zurechtkommen oder mit anderen Situationen, weil es einfach total entspannend wirkt. Mhm. Und selbst beim Waldbaden, wie man es jetzt hat, ich meine, was wäre das ohne Vogelstimmen? Wenn man in den Wald geht, wo nichts mehr singt, dann ja, hat man auch nicht den gleichen Effekt, würde ich sagen.
Mhm, stimmt, absolut. Jetzt ist ja das Vogelstimmen erkennen, ist ja wirklich eine kleine Kunst. Aber einfach Vogelstimmen genießen ist ja auch schon was, ja, Tolles. Und da wollte ich dich bitten, kannst du uns einfach ein paar Tipps geben, wo man hingeht, wann man hingeht, weil in einem Konzertsaal hilft es ja auch nichts, wenn gerade kein Konzert ist, hilft es nichts, wenn ich da hingehe.
Ja, also generell merkt man jetzt seit letzter Woche eigentlich, da war echt schönes Wetter, Montag, Dienstag, das war ja Wahnsinn, ein paar Tage kalt und dann Sonnenschein und dann fangen alle Vögel an zu singen, hat man das Gefühl, man macht morgens das Fenster auf und es schwallt richtig entgegen. Also es geht schon los in der Siedlung oder auch in der Stadt drin, wo die Amsel dann morgens singt. Aber natürlich ist immer da besser, wo es grün ist. Also auch ein Stadtpark oder Stadtfriedhof kann auch schon total große Vogelvielfalt aufweisen, je nach Baumbestand. Ansonsten natürlich raus in die Natur und in die größeren Wälder oder an See oder an Fluss.
Und Gewässer ist meine Erfahrung.
Ja, Gewässer immer, ist auch viel immer los, mehr, genau. Aha.
Und wenn es ganz ein winziges Rinnsal ist, also sobald ein paar Bäume dabei stehen, sind schon automatisch mehr Vogelarten.
Das ist noch attraktiver natürlich, genau. Also die Abwechslungsmacht, die Struktur in der Landschaft, auch im Mischwald ist einfach viel mehr los als im Nadelwald, also als im reinen Fichtenforst. Und die Hauptsaison für die Vogelstimmen ist ab Februar, jetzt geht es richtig los. Dann kommen immer mehr Zugvögel zurück bis zum Mai hin und das Konzert wird immer größer, also das Orchester wird immer größer. Und dann, ja, April, Mai ist die Hauptsaison und dann wird es eigentlich ab Juni schon wieder schwächer. Und Ende Juli, Anfang August ist dann so wenig los, dass viele Leute dann sich melden und fragen, ja, was ist jetzt los? Sind die Vögel alle, was ist passiert, ausgestorben? Das ist nicht so, die Brutsaison ist vorbei, die grenzen die Reviere nicht mehr ab mit ihrem Gesang und verstummen einfach. Die kümmern sich dann um die Jungen und bereiten sich dann auf den Herbst-Winter vor.
Das heißt, wenn man jetzt lernen will, Vogelstimmen wirklich die einzelnen zu erkennen, ist jetzt eigentlich die absolut optimale Zeit, oder?
Genau, also jetzt auf jeden Fall anfangen, weil jetzt singen sogar noch weniger. Also man hat jetzt die Amsel, man hat ein paar Meisen, Buchfink fängt jetzt gerade an zu singen. So kann man die noch recht gut auseinanderhalten, weil es einfach weniger Arten sind. Und wenn man jetzt die 3, 4 ersten schon lernt, dann tut man sich später im großen Konzert besser oder leichter, weil man dann schon einzelne Stimmen raushört und dann ein Erfolgserlebnis hat.
Also was wir da jetzt vorhin gerade gehört haben, im Hintergrund, da waren ja die alle schon drin, die du genannt hast. Ja. Und das wollen wir jetzt dann gleich mal üben, dass wir die einzeln erkennen. Bei Habe die Ehre geht es halt um die Vogelstimmen. Und gerade haben wir schon gehört, dass inzwischen sogar wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass uns Vogelstimmen einfach gut tun. Da kommt man besser mit Stress zurecht, wenn man die regelmäßig hört. Da fühlt man sich einfach besser. Und Vogelstimmen hören, finde ich, das ist halt einfach ein Genuss. Und ich muss sagen, also einer meiner absoluten Lieblingssänger ist ein ganz gewöhnlicher Vogel, den jeder wahrscheinlich schon mal gehört hat. Jetzt, wenn Sie da zuhören, was fällt einer da ein, wo Sie den schon gehört haben oder vielleicht sogar gesehen haben, wer das ist? Der Philipp weiß natürlich.
Philipp? Freilich, die Amsel.
Einfach die Amsel, gell?
Ja, genau.
Und wir sagen, die Amsel singt, aber in Wirklichkeit ist es der Sänger, oder? Ja. Da müssen wir nicht gendern.
Das ist der Amselhahn, genau, der singt. Ja.
Und ist es generell so bei den Vogelarten, dass die Hähne oder die männlichen Vögel singen mehr?
Genau, ja, größtenteils schon, aber man entdeckt jetzt immer mehr auch das Weibchen singen. Beim Rotkehlchen zum Beispiel hat man das Phänomen, dass die im Winter nicht mehr als Paar unterwegs sind, sondern getrennte Wege gehen und dann jeder sein eigenes Revier absteckt. Und dann gibt es auch die Weibchen, die singen und ihr Nahrungsrevier abstecken.
Also der Gesang ist jetzt nicht, damit wir Menschen eine Freude haben und uns wohlfühlen, sondern der hat eine ganz praktische biologische Funktion,
genau,
wie du gerade sagst.
Ja, also der Reviergesang, genau das, was die im Frühling äußern zwischen Februar und Juni, das ist einfach, um das Revier abzugrenzen, um Weibchen anzulocken, um das Nahrungsrevier abzustecken und zu sagen, hier, da bin ich unterwegs, da sind wir unterwegs als Eltern und sorgen für den Nachwuchs. Genau.
Also es klingt ja so harmonisch und so harmlos, aber das hat ja durchaus auch so ein bisschen eine Drohgebärde da,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Also das steckt die Grenzen und wer die Grenzen überschreitet, der kriegt es dann mit dem Revierinhaber zu tun oder mit dem mit dem Paar eben, die gehen dann gemeinsam gegen Eindringlinge vor und verteidigen ihren Grund und Boden.
Mhm. Und jetzt ist mir dieses Jahr besonders aufgefallen, du hast auch vorhin das angesprochen, dass erst kürzlich eigentlich losgegangen ist mit den Vogelstimmen. Genau. Also fast abrupt habe ich den Eindruck gehabt. Bei uns waren die Kohlmeisen, muss ich sagen, die waren schon ein bisschen vorher aktiv, aber dass jetzt wirklich viele einfallen, das ist mehr oder weniger letzten Freitag passiert.
Ja, genau. Also letzte Woche war es einfach die ersten Tage schön nach einer Kälteperiode. Man hat es ja gemerkt, es hat nochmal gefroren draußen und so. Ja, und dann kommen die ersten Sonnenstrahlen, die Tage werden länger, also spüren natürlich die Vögel auch und das ist dann so ein Anreiz, dass sie dann zum Reviergründen anfangen. Also bei uns sind die Meisen im Garten auch unterwegs und inspizieren jetzt die Nistkästen, singen schon daneben und eine hat gestern angefangen, die Blaumeise, ein altes Nistmaterial rauszutragen und das schon mal ein bisschen sauber zu machen.
Frühlingsputz, genau. Frühjahrsputz.
Und merkt man total, also das war ein richtiger Schub nochmal und da sinkt jetzt einiges. Also.
Mhm. Und vor wenigen Tagen wirklich erst habe ich zum ersten Mal das gehört. Das ist auch ganz, was man sich eigentlich leicht merken kann. Ja. Verratst du es uns?
Ja, das ist der Buchfink.
Auch ein sehr häufiger Vogel bei uns.
Mhm. Eigentlich sogar, man sagt sogar, der häufigste Vogel in Deutschland. Mhm. Mit 80 Millionen Brutpaaren nimmt man an, sagen die Hochrechnungen. Und ist eigentlich sehr unscheinbar. Man verwechselt ihn leicht mit einem Spatz. Aber wo man darauf achten kann, der ist gerne am Boden unterwegs jetzt, auch zum Nistmaterial sammeln. Wenn der auffliegt vor allem, dann sieht man ganz klar die weißen Flügelbinden hinten. Mhm. Also das ist wirklich sehr eindrücklich und der fängt jetzt auch eben Mitte, Ende Februar an zu singen und da hört man seinen Schnalzer und vorher, das hört sich an wie so ein Wasserfall, diese kann man sich so gut vorstellen und dann hinterher ein Rütschu oder länger gezogen oder hinten noch ein Tink dran, bisschen unterschiedlich, jeder unterscheidet sich so ein bisschen.
Und jetzt gehört ja der Buchfink zu den wirklich, ich finde, eigenartigen Vogelarten, die wie Menschen auch Dialekte haben.
Ja, so ist es, genau. Beim Buchfink ist das recht auffällig. Wie ich schon gesagt habe, da ist die Endung immer ein bisschen anders und man kann das auch an Regionen festmachen und sagen, okay, in der Region, also es hält sich natürlich nicht an Regierungsbezirke, sondern ist dann meistens irgendwelchen Geländesprüngen, wenn man jetzt zum Beispiel den Bayerischen Wald hat und nach Tschechien rüber oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass da so eine Barriere ist. Oder ja, also auch von Region zu Region Unterschiede da sind. Und das hört man eben dann im Gesang, weil die lernen meistens von ihren Nachbarn oder von ihren Vätern den Gesang. Und so können sich dann regionale Krüppchen bilden, die tatsächlich einen anderen Dialekt haben.
Wahnsinn. Und ist da der Buchfink der einzige oder gibt es auch noch andere Vogelarten?
Es gibt noch mehrere andere, genau. Also das besonders deutlich ist es auch bei der Goldammer zu hören zum Beispiel. Die ist bei uns so der Vogel für die Hecken. Und da gibt es ein Projekt in Tschechien, wo man genau auf die Dialekte geschaut hat und hat 14 verschiedene Dialekte festgestellt, die es in Mitteleuropa gibt. Und da kann man eben dann auch sehen, je nach Endung zum Beispiel, die einen macht und die andere macht oder und dann hinten noch ein Zi hinten dran. Also da geht es auch wieder um die Endungen. Bei den Dialekten ist meistens so, dass die einen Teil haben, der sich bei allen Vögeln gleicht und dann die Endung etwas abgeändert ist.
Und die Goldammer, ich liebe sie ja total. Bei der habe ich immer das Gefühl, die ist die einzige, die wirklich den ganzen Tag her, auch im Sommer, also jetzt nicht gerade im August, wenn alle aufhören, aber auch wirklich an heiße Tage zur Mittagszeit, die komme ich irgendwie immer her.
Ja, das stimmt. Also die ist wirklich häufig zu hören. Die ist jetzt nicht so der frühe Vogel, sage ich jetzt mal, aber eher also so tagsüber auch sehr gut zu hören. Da vielleicht noch zu dieser Vogeluhr, die ja immer bekannt ist. Also da sagt man, es fangen manche Vögel schon vor Sonnenaufgang an, ganz früh um 5, Hausrotschwanz oder so. Da ist es nicht so, dass die nur zu dem Zeitpunkt singen. Also die fangen da an und singen auch mal tagsüber. Also das wird meistens, ja, wenn ich den Hausrotschwanz hören möchte, dann muss ich so früh aufstehen, aber das stimmt gar nicht. Also Hausrotschwanz singt auch mal nachmittags oder abends. Es geht einfach nur um die Aktivität, wann die beginnt sozusagen.
Aber zum Lernen habe ich es jetzt sehr hilfreich gefunden, weil ich ja auch übe. Ja. Also ich bin auch weit von einer Meisterschaft entfernt, aber das ist mir irgendwann auch aufgefallen, wenn ich mit offenem Fenster schlafe und wach früh auf, dann hört man eine Stimme. Ja. Also bei uns haben ist wirklich dann Der Hausrotschwanz.
Der Hausrotschwanz, genau. Mhm. Also das ist natürlich auch perfekt zum Lernen. Mhm. Wenn dann einer einzeln singt und man weiß, welcher das ist, dann kann man es auch tagsüber dann raushören. Und,
Und dann kommt der nächste dazu, genau. Und dann so nach und nach kann man es lernen. Und
was mal wichtig ist beim Lernen auch, man lernt mit der Zeit, wo die Vögel sitzen. Die einen sitzen auf der Baumspitze, die anderen sitzen mitten im Gebüsch. Hausrotschwanz immer am Hausgiebel. Das heißt, wenn es hell ist und man hört ihn, einfach den Blick aufs nächste Hausdach, da sieht man meistens den kleinen schwarzen Punkt auf der Antenne, auf dem Schornstein. Genau, und er knickst sehr gerne.
Genau. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, beim Buchfink hast du gesagt, der wird oft mit dem Spatzen verwechselt. Mhm. Und mir fällt das immer auf, dass ganz oft Leute sagen, ach, wir haben so wenig Vogelarten, eigentlich bloß Spatzen. Und dann sage ich, was habt ihr denn da für Spatzen? Ja, Spatzen halt. Da sage ich, ja, aber es gibt ja einen Feldsperling mit dem braunen Hut und einen Haussperling mit dem grauen. Dann sagen sie, ja, mei, so genau schaue ich da nicht. Dann denke ich mir oft, wahrscheinlich sind da auch andere Vogelarten dabei, die man halt auch mit dem bloßen Auge gar nicht so unterscheiden kann. Ja. Also ein Fernglas ist schon sehr hilfreich, auch beim Stimmenlernen. Gell?
Ja, so ist es. Also das ist meine große Empfehlung, sich umzuschauen nach einem Fernglas, was jetzt ein bisschen besser ist, also vielleicht nicht gerade das Billigste, weil es ist wirklich ein Genuss, die Vögel durch das Fernglas zu betrachten. Und gerade wenn man sie näher betrachtet und Verhaltensweisen kennenlernt, wie das Knicksen beim Hausrotschwanz und dann den Vogel eben auch sieht beim Singen und das möglichst nah eben, dann ist es eine ganz tolle Geschichte. Also gibt ja verschiedene Fernglas-Typen mit verschiedenen Vergrößerungen und meine Empfehlung ist immer so, 8-fache Vergrößerung, 10-fache Vergrößerung, kann man noch gut halten, die sind nicht zu schwer und kann man gut durchschauen.
Und dann kann man auch ein Haussperling und ein Feldsperling voneinander unterscheiden.
So ist es.
Und sieht einen riesen Unterschied zum Buchfink.
Ja. Was auch noch wichtig ist, beim Feldsperling sind Männchen und Weibchen gleich gefärbt und beim Haussperling sind Männchen und Weibchen unterschiedlich.
Also wenn wir dreierlei Spatzen haben, haben wir zwei Arten.
Genau. Auch noch ganz spannend, wenn man jetzt einen Nistkasten hat zu Hause und leert den mal aus im Herbst oder so und hat einen, der komplett vollgeworfen ist mit Nistmaterial, dann ist es vom Spatz. Also der baut nicht so ein schönes Moosnest wie die Meisen. Die sind fern verwandt mit den Webervögeln, die man vielleicht aus den Naturdokumentationen sieht und hat das auch im Mittelmeerraum, dass die richtige Kugelnester bauen, also in der freien Wildbahn. Und bei uns, gut, man sieht das unter dem Vordach vielleicht, wenn da irgendwo die Grashalme rausschauen. Also sie nehmen gerne lange Grashalme zum Nestbau und hätten die früher eigentlich eher in so Kugelform geflochten und jetzt werfen sie die Nistkästen voll damit.
Mhm. Und die schauen sich ja schon ähnlich natürlich, der Feldsperling und der Haussperling. Sind die auch sehr nah verwandt oder sind die
schon? Ja, die sind schon sehr nah verwandt und die sind auch häufig miteinander unterwegs. Also man kennt das vielleicht als Schlafplätze auch, wenn ein wahnsinniges Gezwitscher ist, wenn die morgen aufwachen. Ich gehe da immer gern durch die Siedlung, auch jetzt im Winter, da haben die auch Schlafplätze, wo sich alle zusammen in einem Baum oder in einer Hecke zusammenfinden und dann ist irgendwann der erste Sonnenstrahl und dann wachen alle auf und das ist ein Riesengezeter und dann sieht man schon, ja, fliegen dann unterschiedliche Arten raus und die sind dann immer gern beisammen, ja. Gesellige
Vögel, genau. Und weil du jetzt sagst, Gezeter, also das ist ja dann kein Reviergesang, das ist ja irgendwas anderes, weil die
genau,
sind ja
so
beieinander.
Genau, das diese Kontaktrufe einfach, wo sie dann untereinander sich da unterhalten.
Bist du auch schon
auf den Ratsch.
Genau, auf den Ratsch. Habe die Ehre, heute mit dem Vogel Philipp aus Landshut, ein Biologe, der wirklich der Vogelstimmenkenner Bayerns ist. Und es ist ja so, wenn man im Winter Vogelfutter auslegt, da sieht man ja sehr, sehr regelmäßig Kohlmeisen. Und Blaumeisen natürlich auch. Im Winter sagen sie jetzt nicht so viel, aber jetzt um die Zeit geht's los. Und da lassen sie sich ja hören. Und Philipp, bei den Kohlmeisen heißt es immer, dass die Zizibe singen.
Ja.
Aber also ich spüre jetzt mal was aus unserem Archiv ein. Ich finde, die sagen alles Mögliche. Und das ist mal eine Variante, dann kommt die nächste. So klingen sie auch oft. Von wegen eine Vogelstimme.
Ja, das ist sehr typisch jetzt.
Zizibi, jetzt
ja,
habe ich es
so,
gehört.
Genau.
am Schluss ist Thema. Also ich finde Kohlmeisen extrem schwierig am Gesang zu erkennen.
Ja, generell Meisen haben ein riesen Gesangsrepertoire. Also die Kohlmeise gerade, die macht auch mal eine Blaumeise nach und umgekehrt. Also das ist sehr schwierig. Immer mein Tipp, nicht mit den Meisen anfangen, wenn man mit Vogelstimmen anfängt. Mhm. Also selbst einen geübten Ornithologen nach 30 Jahren muss ich auch immer noch hinschauen, wenn die irgendwas Abgefahrenes von sich gibt. Also Kohlmeisen sind sehr abwechslungsreich im Gesang. Mhm. Aber also sehr typisch ist immer dieses die, 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 das haben wir jetzt gerade gehört. Mhm. Dreier, also diese Zizi-B, das ist eher nicht so häufig und das macht auch eher die Blaumeise mit mehreren.
Ja, Blaumeise also, genau, hätten wir auch eine Hörprobe, okay. Ich mache mal kurz nähern.
Ja, die ist etwas, die hat einen längeren Gesang. Auch wieder eine ganz vielfältige Aneinanderreihung jetzt von verschiedenen Gesängen.
Mhm. Also so hört man es in der Natur genau. Nicht, wie wir das jetzt haben. Das ist nur quasi die Sammlung der verschiedenen
Rufe. Genau, verschiedenen Rufe. Aha. Und das ist jetzt so ein bisschen Warnruf hier, dieses
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr vorhin gerade angesprochen, die Kohlmeise hätte auch noch die Blaumeise nachgemacht. Das ist ja besonders fies. Ja,
das ist, also ich hatte letztes Jahr einen im Garten, wo ich sicher war, dass die Blaumeise jetzt wieder vor ihrem Kasten singt. Und dann sehe ich da die Kohlmeise sitzen. Also war ich echt überrascht.
Und das hier, nach all diesen Jahrzehnten. Genau. Aber also, ist auch wieder lustig.
Ja, es ist, und das macht es auch sehr spannend, muss ich sagen. Also selbst, dass ich im eigenen Garten auch wieder was Neues entdecken kann. Also ich meine, das jetzt beim Sehen und Beobachten, gut, kann man auch die neue Verhaltensweisen erkennen oder kann zum Beispiel beobachten, dass die Kohlmeise sehr, sehr gern am Boden auch rumspringt, was die Blaumeise eigentlich nie macht. Also die also außer beim Nistmaterial sammeln vielleicht. Mhm. Aber die Kohlmeise ist auch gern mal am Boden unterwegs, sammelt da Nahrung, und die Blaumeise eigentlich eher oben im Baum oder auch in den äußeren Ästen. Und so unterscheiden die sich auch als Art im Lebensraum von der Nahrungssuche her. Mhm. Bei den Blaumeisen ist es sogar so, dass die an die Weidenkätzchen jetzt rangehen. Also wenn man das mal beobachtet, wenn man eine Saalweide im Garten hat, zum Beispiel mit so großen Baumkatzeln, die dann richtig schön gelb blühen, da hat man beobachtet, dass die sogar in die Nektarien reinpicken und sich Nektar rausholen. Also das ist wirklich,
wie Bienen.
Ja, genau. Mhm. Und dann oben an der Stirn sogar einen Pollen dran haben und das den weitertragen an die nächsten Kätzchen. Also das ist echt, kennt man eigentlich nur aus den Tropen vom Kolibri oder Ähnlichem. Mhm. Aber da hat ein Hummelforscher aus England hat diese Beobachtung gemacht vor einigen Jahrzehnten. Und das ist eine ganz spannende Sache.
Aber das gilt dann nicht nur in England, sondern das machen auch unsere Blaumeisen.
Ja, das machen uns. Das habe ich bei uns auch schon beobachtet. Also jetzt, wenn man einen blühenden Weidenbusch hat, da kann man sich mal daneben setzen, mal ein bisschen schauen, und man sieht durchaus verschiedene Tiere und Pflanzen oder verschiedene Tiere, die dann ankommen, bis hin zur Blaumeise oder zum Zilpzalp zum Beispiel, der auch gern unterwegs ist. Mhm. Und die gehen dann an die Baumkatzel hin. Mhm. Ja.
Zilpzalp ist vielleicht auch ganz gut. Jetzt habe ich leider keinen gerade vorrätig, kannst du den imitieren?
Also Zilpzalp ist natürlich sehr gut zum Lernen. Der kommt jetzt dann Anfang Mitte März zurück aus Mittelmeerraum. Und ich sage immer, das ist die Stimme zum Anfangen. Also wenn man den Kuckuck jetzt schon kennt, genau, der seinen eigenen Namen ruft, der Zilpzalp macht das nämlich da auch. Dann macht er zip, 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 zip. Also Zilpzalp, Zilpzalp, Zilpzalp oder Zalpzalp, Zilpzilp. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber den kann man sehr gut raushören.
Also beim Kuckuck ist mir einmal passiert, da habe ich eine Umfrage gemacht, Thema Waldspaziergang. Und dann hat ein Herr gesagt, oh, er geht so gern im Wald spazieren, das duftet so toll. Und dann, wo er immer spazieren geht, da hört man auch den Uhu immer rufen. Und dann bin ich natürlich hellhörig geworden, weil das war in der Gegend, wo ich auch wohne. Und ich dachte, wow, wo gibt es denn da ein Uhu? Aber so wie er geklungen hat, also es klang so nach tagsüber. Und dann habe ich gesagt, den Uhu hören Sie da. Und wie klingt denn der Uhu? Ja, halt Uhu, Uhu. Der Vogelstimmen-Experte Philipp Herrmann ist heute zu Gast auf BR Heimat. Und jetzt geht die Stunde schon zu Ende. Und da wollen wir doch einmal ein bisschen wiederholen, was wir schon gelernt haben. Also, ich habe mal gemerkt, jetzt ist die beste Zeit, dass wir anfangen mit den Vogelstimmen lernen.
Genau, so ist es. Ja. Jetzt im Frühjahr fangen die Vögel an und fangen nacheinander an. Und man kann jetzt noch einzelne Vogelstimmen hören, die man eben nacheinander lernen kann, bis es dann im April, Mai richtig das große Konzert da ist. Und dann kann man die einzelnen Arten, die man jetzt gelernt hat, eben schon raushören.
Genau. Und dann habe ich mir gemerkt, nicht mit den Meisen anfangen. Die Meisen, da meint man ja, also so ein gewöhnlicher Vogel, den lerne ich doch als erst. Nein, machen wir nicht. Die sind viel zu schwierig, die haben viel zu viele unterschiedliche Rufe und Melodien und sind eigentlich viel leichter mit den Augen zu unterscheiden als mit den Ohren. Also fangen wir lieber damit an. Wenn wir es hören, wissen wir alle, dass wir es schon oft gehört haben.
Sag noch was? In den Morgenstunden, in den Abendstunden, also die Amsel begleitet einfach den ganzen Tag eigentlich. Und ja, gerade auch in den Abendstunden, wenn man noch mal draußen sitzt in der Sonne oder so, kann man die wunderbar hören.
Genau, und die kann man sehen und hören. Und der Philipp hat gesagt, das ist die beste Kombination. Also man kann schon Vogelstimmen-CDs kaufen oder Apps runterladen heutzutage. Aber wenn man es einfach mit den eigenen Augen sieht,
so ist es, ja.
Dann kann man sich auch die Stimme merken.
Genau, am allerbesten mit einem Fernglas, was ein bisschen besser ist. So im 300-400-Euro-Bereich kann man schon gute Gläser bekommen und kann einfach dann das genießen. Man sieht den Vogel, sieht, wie er singt, sieht, wie er sich verhält. Wie der Zaunkönig, der zum Beispiel mit dem Schwanz wackelt, wenn er singt. Mhm. Und das sind einfach tolle Erlebnisse, das aus der Nähe zu sehen. Und dann prägt sich das ein, ja. Mhm.
Und weil wir gerade die Amsel jetzt hören, also lange Zeit habe ich ja gedacht, Amsel und Star haben dieselbe Farbe, nämlich schwarz, bis ich ein Fernglas gekauft habe. Dann habe ich auch festgestellt, Star ist alles andere als schwarz.
Ja, der glitzert in allen Farben und Formen. Und jetzt gerade im Frühjahr ist er besonders schön. Da hat er nämlich so weiße Flecken noch im Gefieder. Und das ist eigentlich sein Prachtkleid. Und erst später, wenn die Federn abgenutzt werden, dann gehen die Spitzen verloren und dann wird er einfarbiger und wird dann schwärzer oder dunkler. Mhm. Noch ganz wichtig, wer noch kein Fernglas hat, der kann das gut im Garten sehen, wenn die auf der Wiese unterwegs sind. Die Amsel hüpft nämlich und der Star, der schreitet. Also der geht immer, schreitet richtig und bewegt dann seinen Kopf da so nach vorne.
Mhm. Und das andere, was mir aufgefallen ist, dass nicht alle Amseln schwarz sind, also wo ich jetzt mal Fernglas gehabt habe, sondern genau, dass es ganz braun gefleckte gibt. Ja, was ist das jetzt? Ja,
genau, das ist auch noch ein Unterschied. Also Männchen, Weibchen sind natürlich unterschiedlich gefärbt. Ja, der Hahn ist ganz schwarz mit einem gelben Schnabel und das Weibchen ist dann bräunlich mit einem etwas dunkleren Schnabel. Und wenn man jetzt einen Jungvogel hat, der ist dann eben auch gefleckter oder so. Also das unterscheidet sich dann schon.
Also mit der Vogelerkennung, die ist nicht so einfach. Nein. Also wenn man sagt, ich kenne die Amsel, dann muss man in Wirklichkeit ein Männchen und ein Weibchen und einen Jungvogel und alle schauen wieder anders aus.
Aber das ist auch das Schöne, es ist einfach viel Abwechslung dabei und es macht total Spaß, sich da reinzuschauen.
Mhm. Und jetzt haben wir noch einen, den man sich relativ gut merken kann, wie ich finde. Na komm, ach Entschuldigung, da ist er. Da denke ich immer dran, dass ich jetzt im Wald spazieren gehe.
Ja, und das, dann ja, das ist der Buchfink, der mit seinem wie Plätschern von einem Wasserfall und dann hinterher noch ein Schnalzer, den Buchfinkenschlag, dieses Rötschiu. Genau. Der macht es ein bisschen ausgedehnt, der macht Rötschiu. Ein bisschen länger.
Also der Philipp hört die absoluten Feinheiten. Ich bin schon froh, wenn man denkt, aha, diese Melodie kann ich mir merken. Und was man auch oft hört, wenn man im Wald spazieren geht, ist das.
Genau, also das ist der Eichleher, die Alarmanlage des Waldes. Dieses Ätsch, 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 das hat man bestimmt schon mal gehört. Der warnt davor, dass jemand gerade in sein Revier eindringt. Also es kann auch von einem Menschen sein oder so. Und witzig, wir haben es jetzt gerade gehört, dieses Hiii vom Mäusebussard, das macht er auch ganz gern mal. Also das ist nicht so ganz bekannt, wieso er das macht, aber er als Rabenvogel ahmt er auch gern mal Sachen nach. Und da hat es ihm anscheinend der Mäusebussard besonders angetan, dieser Ruf.
Mhm. Aber das ist jetzt, du hast es als erstes gesagt, bei der Kohlmeise, die ahmt ja nur eine Blaumeise nach. Genau. Und jetzt haben wir den Eichelherr, der den Bussard nachahmt. Du als Experte kannst du das gleich hören. Ja, das ist jetzt bloß nachgemacht oder das ist der echte Bussard oder
fühlt dich das auch? Ja, nicht immer. Also bei den Meisen ist schon nicht einfach, bei den Kohlmeisen. Aber bei dem Mäusebussard, da habe ich letztens mal eine Stimme geschickt bekommen über Messenger-Dienst zum Nachhören und dann hieß es, ja, ist es jetzt der Mäusebussard? Dann habe ich schon gemerkt, der ruft viel schneller hintereinander und dann zwischendrin hat er noch dieses Edge gemacht vom Eichel her. Und dann habe ich ihn erkannt und habe gesagt, ah nee, das ist hier nur der Eichel her, genau.
Also in Südtirol sagt man zum Eichel her Gratsch und ich finde, das trifft das, super. Gratsch,
genau,
Gratsch.
Super.
Du hast ja die Alarmanlage.
Genau.
Also wen warnt er mit dem Ruf?
Also wahrscheinlich die Artgenossen. Also es geht einfach darum, dass die gleich, also aus der gleichen Art irgendwie dann aufflauschen und sich umschauen, genau. Mhm.
Bei der Amsel, die macht oft so, wenn eine Katze vorbeigeht, macht man so klack, 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 macht ja,
tick,
die irgendwie,
tick,
gell?
Tick, oder tick, 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 genau. Tick, 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 tick. Das kann man im Mai oder so kann man das sehr, sehr häufig hören. Die Warnrufe sind unterschiedlich. Die Amsel warnt zum Beispiel ihre Jungen im Nest oder dann, wenn die Jungen draußen unterwegs sind, wenn die Flücke sind und noch nicht so gut fliegen können, dann warnen die vor einem Bodenfeind wie der Katze durch dieses Tick, 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 was stundenlang dauern kann. So lange bleiben die Jungen dann im Nest regungslos, verharren dort oder ziehen sich irgendwo zurück und bewegen sich nicht oder fliegen nach oben. Und dann gibt es noch einen anderen Ton, das ist ein ganz langgezogenes, so ein ganz feiner Pfeifton, das ist eine Warnung vom Luftangriff. Also wenn der Sperber, der Habicht kommt, dann ist das übrigens ein artübergreifender Warnruf. Den machen auch die Meisen, den macht das Rotkehlchen. Wenn da ein Vogel anfängt und überall zieh, zieh, zieh im Gebüsch ist, kann man mal nach oben schauen und oft den Sperber entdecken. Also das ist jetzt bei uns am Garten wieder gewesen, dass ich gestern nach oben geschaut habe und der Sperber drüber zieht. Und das ist auch eine tolle Beobachtung. Und das hat mich auch als kleiner Junge so gereizt, die Tiere zu verstehen und zu wissen, was machen die mit ihren Rufen. Und das den Warnruf zu kennen und dann zu wissen, da ist der Sperber im Anflug und dann den Sperber beobachten, das ist total super.
Dass man weiß, wo man hinschauen
genau.
muss. Gell? Also ich bin ein bisschen stolz, muss ich sagen, weil mir das letzte Mal einmal bei meinen Spatzen aufgefallen ist. Die haben, ja, die sitzen ja da immer so in dem Gebüsch und dann ist so wirklich von jetzt auf gleich, oft ist ja, baut sich so ein bisschen der Lärmpegel auf war schlagartig, Alarm, Alarm. Und dann haben wir gedacht, was ist denn jetzt los? Und habe eigentlich eine Katze erwartet. Mhm. Und schauen aus, und in dem Moment landet ein Sperber in dem gleichen Strauch. Und das war so nah, dass ich buchstäblich in die Augen schauen habe
können.
Und da, das ist für mich immer wieder ein Highlight.
Tolles Erlebnis, genau.
Und ich muss sagen, einen Sperber im Sommer sehe ich den nie. Den sehe ich immer nur im Winter bei uns. Wo ist der im Sommer?
Also die sind schon im Sommer auch da. Im Winter kommen noch welche dazu aus dem Norden, die dann, also Sperber ziehen auch als Greifvögel. Und das sind bei uns auch häufiger unterwegs oder konzentrieren sich dann auch eher in den Städten, weil bei uns ja auch die Singvögel mehr in den Städten sind. Und im Sommer haben die eben, genau, richten sich nach der Nahrung und im Sommer haben die einfach sehr große Reviere und dann sind die immer nur als Einzelvögel dann unterwegs, genau. Mhm.
Also der Philipp ist jetzt, haben wir ihn kennengelernt als Vogelstimmenexperte, aber
so ist
er ist auch Artenschützer und zwar professioneller Artenschützer. Du arbeitest ja im Kiebitzschutz.
Genau, im Landschaftspflegeverband Dingolfing-Landau bin ich unterwegs jetzt.
Genau, und da haben wir zum Glück noch eine Stunde, weil bei den Kiebitzen ist ja so, dass wir in den letzten Jahren leider in Bayern 90% schon verloren haben. Und wie das passieren hat können, da darf ich gerne in der nächsten Stunde mit dir drüber reden. Aber schon mal zum Einstimmen ganz kurz hören. Ich finde nämlich, der Kiebitz hat eine der lustigsten Vogelstimmen überhaupt. Also klingt ein bisschen wie so ein elektronisches Spielzeug.
Und ist ganz toll zu beobachten. Der ist ein richtiger Gaukler der Lüfte. Der hat kurze, runde Flügel und ist dadurch wahnsinnig wendig und fliegt hoch und stürzt runter und ist einfach toll zu sehen mit seinem schwarz-weißen Gefieder oder dunkelhellen Gefieder, wenn er dann gaukelt über den Feldern, über den Wiesen und macht auch einen schönen Frühlingssound.
Ja, und hat auch diesen lustigen Schopf auf
genau.
dem Kopf. Und dass man den wirklich auch die nächsten Jahrzehnte noch hören können, da setzt sich der Philipp dafür ein und da ratscht man nach 11 drüber.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Wenn Sie gerade eingeschaltet haben, sage ich herzlich willkommen. Ich bin die Edith Schuhwalter und mein heutiger Gast ist der bayerische Vogelstimmenexperte Philipp Herrmann aus Landshut. Und was haben wir gelernt in der ersten Stunde? Nicht mit den Meisen anfangen. Das war sein wichtigster Tipp an alle Einsteiger, weil die sind wirklich schwierig. Die haben ganz viele verschiedene Stimmen. Nehmen wir lieber die Amsel, den Buchfink oder auch den Eichelherr, den wir alle schon gehört haben. Wenn Sie nicht dabei waren in der Stunde zwischen 10 und 11, das können Sie natürlich nachhören in unserem Podcast, wie immer nach der Sendung. Und jetzt geht es dann gleich um einen ganz besonderen Vogel in Bayern. Er hat eine der kuriosesten Vogelstimmen, der Kiebitz. Habe die Ehre am Freitagvormittag und nächsten Mittwoch, da ist der internationale Tag des Artenschutzes. Mein heutiger Gast, der Philipp Herrmann, der ist Biologe, er ist Vogelstimmenexperte, wie wir in der ersten Stunde schon gehört haben, aber er ist auch professioneller Artenschützer. Er kämpft nämlich dafür, dass diese lustige Vogelstimme auch in Zukunft in Bayern noch zum Hören ist. Also ganz selbstverständlich ist es nicht, Philipp, dass man die noch hören kann, weil ja die Bestände wirklich eingebrochen sind vom Kiebitz. 90% haben wir schon verloren. Wie hat denn das passieren können?
Ja, das ist jetzt, hat sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Das einfach geht einher mit der Änderung in der Landwirtschaft, also nicht in der Landwirtschaft, sondern Änderung der Landschaft einfach generell mit der Nutzung, mit Bautätigkeiten, mit Zerschneidung, ob das jetzt durch Straßen ist und natürlich auch mit der Änderung in der Landwirtschaft. Also es sind viele Faktoren, die zusammenspielen und da leiden vor allen Dingen die Vögel in der Offenlandschaft drunter.
Also für alle, die jetzt nicht Vogelexperten sind, was ist denn der Kiebitz, was ist denn dem sein natürlicher Lebensraum und wo dann der sich am wohlsten fühlen, wenn wir Menschen gar nicht da wären.
Also das ist ein ganz typischer Vogel der Feuchtwiesen und der Niedermoore, sagen wir mal, also so wie es flussbegleitend zum Beispiel im Isartal zu finden ist. Und der braucht einfach vor allen Dingen flache Feuchtstellen, Senken, Seigen und außenrum eben vor allen Dingen Wiesen, die eher schütterbewachsen sind, also wo er einen Überblick hat. Man sagt immer, wenn ihm die Vegetation über den Kopf wächst, dann verlässt das Nest. Also wirklich da, wo es Getreide schnell wächst oder die Wiese schnell wächst, da kann es sein, dass er sein Nest dann aufgibt. Und es spielen, wie gesagt, viele Faktoren dazu, ob das jetzt die Entwässerung ist oder die Zerschneidung.
Also die Moore haben wir ja fast alle trockengelegt.
Genau.
In Zeiten, wo wir gesagt haben, wir müssen mehr Lebensmittel produzieren. Ja. Da hat es ja Forschungsgüter gegeben, vom Staat finanziert, wie wir das schaffen, dass wir das Moor möglich, also es ist natürlich jetzt 100 Jahre her, aber die Folgen davon haben wir natürlich jetzt.
Klar, das war Industrialisierung, man hat den Torf abgebaut zum Heizen auch natürlich. Man hatte den Torf dann für den Gartenbau und letztendlich hat man dann auch versucht, Flächen zu gewinnen für die Landwirtschaft, weil die ganzen Moore ja sehr ertragsarm waren einfach. Also man konnte da noch
keine
ganz schlechter Boden, genau.
So hat man es damals gesehen. Also für die Landwirtschaft ist ein schlechter Boden, aber heute wissen wir, das ist ein total wertvoller Boden.
Ja, für den Klimaschutz.
Der wertvollste halt überhaupt, Richtung, den wir haben für den Klimaschutz, weil Moore mehr CO2 speichern als alle Wälder.
Genau. Und danach wurde dann auch beweidet drauf. Also man hatte dann viel Kühe auf der Weide, auch im Isarmoos, da wo ich jetzt arbeite, für den Landschaftspflegeverband Dingolfing-Landau. Da habe ich letzte Woche einen älteren Herrn getroffen, einen Schäfer, der hat mir erzählt, dass er als kleiner Junge immer sofort nach der Schule rausgehen musste mit seinen Viechern, also mit den Rindviechern und erstmal die über die Weide schicken musste. Also der ist noch richtig gehirtet.
Ach, ohne Zaun.
Also also da in der Gegend zwischen Landshut und Dingolfingen, also war das früher noch, weiß nicht, dann vor 50 Jahren oder so, dass man wirklich dann noch die Kühe gehirtet hat draußen. Und diese kleinbäuerliche Struktur, das war einfach das auch, was Strukturen in die Landschaft gebracht hat. Also vor der Flurbereinigung noch, jeder hatte so sein Sachal, jeder hatte noch ein paar Hektar Land und dadurch war eine Vielfältigkeit da, die einfach für die Natur noch sehr wertvoll war. Diese Kulturlandschaft von früher und die ist natürlich mit der Flurbereinigung und im Isartal geht ja auch die Autobahn durch, einfach mit Zerschneidung dann verloren gegangen und wir versuchen jetzt im Landschaftspflegeverband auch allgemein Naturschutz, ob das jetzt untere Naturschutzbehörde ist, obere Naturschutzbehörde, wir versuchen einfach in gemeinsamer Arbeit auch mit der Landwirtschaft noch bestimmte Flächen zu erhalten und haben da ein Zentrum im Königsau-Moos geschaffen, wo wir den Moorschutz vorne dran stellen und uns besonders um Kiebitz und den großen Brachvogel kümmern.
Also was du jetzt da beschrieben hast mit der Flurbereinigung und mit natürlich der intensiveren Landwirtschaft, also wo vorher zweimal gemäht worden ist im Jahr, wird es halt jetzt fünf oder sechsmal gemäht. Genau. Das ist ja in Das betrifft ja tendenziell alle Vogelarten, sage ich jetzt mal. Ja. Und wir wissen ja leider auch, dass alle Vogelarten insgesamt extrem zurück, nicht die Arten, sondern die Individuen der einzelnen Arten.
Das auch.
Aber so hart wie ein Kiebitz hat es doch die anderen nicht getroffen. Was ist bei dem anders?
Ja, also der Kiebitz ist eben, ja, man kann sagen, eigentlich taubengroß, wollte man ja vorher sagen. Also der lebt in offener Landschaft, ist ein Wiesenvogel, ungefähr taubengroß, kommt im März aus dem Überwinterungsgebiet im Mittelmeerraum zurück und macht eben sein Nest auf dem Boden. Also im Vergleich zu den Singvögeln, die ja vor allen Dingen in den Bäumen ihre Nester bauen, teilweise auch am Boden, hat der Kiebitz eben sein Gelege am Boden und ist einen Monat lang am Brüten. Also der macht
sich ganz im Offenen.
Genau, ganz im Offenen, braucht einen Überblick.
Versteckt.
Genau. Und am liebsten als Kolonie. Also die sind sehr gesellig auch. Und das hat ja mit der Verteidigung zu tun. Also die steigen richtig auf zu Meeren, verjagen dann Beutegreifer oder ja, Krähen oder ja, Greifvögel gemeinsam. Und wo jetzt noch eine intakte Kiebitzpopulation da ist, hat ein Greifvogel eigentlich keine Chance, weil die dann zu 10, zu 20 auf den losschießen. Mhm. Und ja, das Gelege am Boden ist einfach das Problem für ihn. Er sitzt einen Monat auf diesem Nest, also er macht eine kleine Mulde. Sie machen mehrere Spielnester, sagt man beim Kiebitz. Das Männchen dreht kleine Mulden, das Weibchen schaut sich das an und dann wird gemeinsam ein Nest ausgewählt. Mhm. Und das wird dann, da werden die Eier dann reingelegt, jeden Tag eins, und ab dem vierten Ei wird dann zum Brüten angefangen.
Also dann, das Mandeln muss erst einmal ein bisschen Auswahl bieten.
Ja,
oder?
Genau. Das ist bei mehreren Vögeln so wie beim Zaunkönig auch. Der baut auch bis zu 7 Nester ohne Innenausbau. Und dann darf das Weibchen wählen, welches genommen wird. Also
das
es ist eine,
aber nicht so eine gute Lage. Ich glaube, da gefällt mir doch das da drüben besser.
Genau,
so geht es dann, oder?
Und die hat das letzte Wort dann auch. Also da wird dann, richtet man sich nach ihr, weil sie legt ja dann auch die Eier rein. Und dann werden dann um die Mulde noch kleine Stöckchen eingebracht. Und dann ist es echt ein wunderschönes Nest mit getarnten, braun-schwarz gefleckten Eiern, die man echt auf den ersten Blick gar nicht sehen kann. Und ja, also es gibt alte Bilder noch aus, zum Beispiel aus der Lüneburger Heide, noch irgendwelche Zeichnungen, wo man sieht, wo die Leute früher rausgegangen sind, haben die Kiebitzeier gesammelt, weil einfach so eine große Dichte an Kiebitzen noch da war, dass das kein Problem war für die Population, dass da auch Eier gesammelt wurden. Aber inzwischen sind halt die Individuen sehr wenig geworden. Und
der Punkt fehlt mir jetzt.
Genau.
Das habe ich immer noch nicht verstanden, warum die jetzt so wenig geworden sind.
Warum wenig, also da geht das von dem Gelege aus eben. Das ist am Boden, und je öfters bearbeitet wird, sage ich jetzt mal landwirtschaftlich, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gelege verloren geht. Also sie sitzen
also
einen Monat,
jetzt, sagen wir ehrlich.
Genau, also einen Monat sitzen sie auf den Eiern und einen Monat sind die Jungen, die dann aus dem Ei schlüpfen und gleich laufen können, wie bei den Hühnern, sind dann noch auf dem Feld unterwegs und laufen dann eben herum.
Dann kommt eine Riesenmaschine mit einer relativ großen Geschwindigkeit.
Genau, also das ist schwierig. Ja, also je größer der Schlag und je schneller die Geräte sind, desto eher ist es natürlich der Fall, dass die auch zerstört werden. Mir hat mal einer erzählt, er hat früher immer den Kiebitz sofort gesehen und hat dann einfach hinten die Ecke hochgehoben, gerade den einen Meter, wo das Nest ist, und hat dann wieder runtergelassen. Also es gibt da auch unter vielen Landwirten auch eine Akzeptanz. Die kennen einfach die Viecher, die bei ihnen auf dem Acker da sind, und haben kein Problem damit, einfach mal rundum zu fahren, wenn sie das Nest sehen.
Wenn man es
also,
sieht, aber
genau,
das
aber
ist ja gut getarnt, wie du gesagt hast.
Wenn man
hast.
Jetzt auch mit GPS, was natürlich, klar, also die haben natürlich auch einen Druck, einfach mit der, ja, mit der Intensivierung, dass sie da mehr leisten müssen oder schneller fahren müssen.
Die Maschinen sind ja viel größer geworden.
Sind größer geworden.
Die sind ja ein X-faches von dem, was vielleicht vor 30 Jahren waren.
Ja, und ja, also es gibt Möglichkeiten, man versucht ja auch ein Zusammenspiel zu machen. Wir versuchen auch mit ehrenamtlichen Vogelschützern zusammen Nester auszustecken, wo man dann rumfahren kann.
Da würde ich gerne nach der nächsten Musik ein bisschen ausführlich drüber reden, was ihr konkret macht, damit man die letzten verbliebenen Brutpaare retten kann und dass sie sich ja vielleicht sogar wieder erhöhen, wieder vermehren könnten.
Ja.
Habe die Ehre heute mit dem Biologen Philipp Herrmann. Er ist Vogelstimmenexperte, aber auch professioneller Artenschützer. Und man kann wirklich sagen, in weiten Teilen von Bayern ist der Winter vorbei, der Vorfrühling ist eingezogen, und zum Vorfrühling hat eigentlich immer gehört, dass die Kiebitze zurückkommen. Hast du die schon gesehen und gehört, Heuer?
Ja, tatsächlich. Jetzt letzte Woche sind sie zurückgekehrt und hat mich wieder besonders gefreut, diesen tollen Ruf zu hören. Und es sind momentan also große Schwärme unterwegs. Die kommen jetzt aus dem Mittelmeerraum zurück und suchen bei uns die Feuchtwiesen auf und die ehemaligen Niedermoore wie im Isartal. und beginnen jetzt bald mit der Brut. Also Mitte März ist dann soweit, da werden die meisten Kiebe zum Brüten anfangen.
Mhm. Und du bist jetzt extra dafür angestellt, dass eben die Zahl der Kiebitze zumindest nicht weiter zurückgeht, idealerweise wieder ein bisschen ansteigt in deinem Gebiet, wo du zuständig bist. Was machst du da konkret?
Genau, also ich arbeite im Landkreis Dingolfing-Landau beim Landschaftspflegeverband und bin dort für das Königsauer Moos zuständig. Das ist eben so ein ehemaliges Niedermoor oder ist noch ein Niedermoor-Bereich nördlich von der Autobahn. Man sieht das auch häufig, wenn man vorbeifährt, eben noch, dass da extensive Riesen, also viel Wiesen noch da sind. Mhm. Und auf den Äckern nebendran und auf den Wiesen teilweise kommt eben der Kiebitz vor, der große Brachvogel.
Auf welcher Höhe muss man da schauen, wenn man auf der Autobahn vorbeifährt?
Das ist praktisch ab, also bei Dingolfing Ost zum Beispiel, Dingolfing Ost bis Pilzding, wenn man da Richtung Deckendorf fährt.
Also Richtung Deckendorf,
dann links schauen.
Links?
Rechts sind die Hallen, südlich von der Autobahn ist die Industrie praktisch, BMW mit den Hallen. Und nördlich der Autobahn ist noch eine Schutzzone, die der Naturschutz da über die letzten Jahrzehnte praktisch aufgebaut hat.
Und das ist dein Arbeitsplatz?
Das ist jetzt mein Arbeitsplatz seit Beginn des Jahres und da bin ich eben zuständig vor allem für Kiebitz und Brachvogel, aber auch einen Haufen anderer Arten, die da vorgekommen sind oder wieder gestützt werden und gefördert werden und arbeite da zusammen mit einem, der sich um die Moore kümmert, dem Aaron Heuer und mit der unteren Naturschutzbehörde, mit der Regierung von Niederbayern, mit verschiedenen Playern und eben vor allen Dingen mit den Landwirten und mit den Flächenbewirtschaftern. Und das gefällt mir sehr, weil das eine sehr praktische Arbeit ist und ich mit den Leuten, mit den Menschen zu tun habe vor Ort und diese Arbeit sehr gern mag, weil das ja umsetzungsorientiert ist und man da eben was voranbringt, wenn man da gemeinsam das anpackt mit der Landwirtschaft.
Und du bist ja ein gebürtiger Niederbayer,
ja,
wenn auch mit nicht bayerischen Eltern, wie man hört, groß geworden. Das hilft auch in der Arbeit wahrscheinlich, oder?
Ja, wenn schon, man natürlich. Also ich bin
Einheimischer ist.
Genau, ich bin aus dem Landkreis Landshut, aus dem südlichen Landkreis Beuffelsbiburg, auch wenn man es nicht hört, wie gesagt, aber dadurch
verstehst du uns immerhin, wenn wir schmatzen.
Ja, freilich. Ich verstehe alles sehr gut und kenne natürlich auch die Mentalität. Und ich denke, mit etwas Offenheit und auf den Schmatz, da kann man schon immer noch miteinander gut auskommen und
Lösungen finden.
Genau. Und wie wir vorher angesprochen haben, also im Kiebitz, der ist ein Bodenbrüter, der braucht Wiesen, der braucht Felder, die nicht so intensiv bewirtschaftet werden. Oder eben eine Bewirtschaftungsruhe haben. Und da versuchen wir mit Naturschutzverbänden auch zusammen, also mit dem Bund Naturschutz aus Dingolfing-Landau, mit dem Landesbund für Vogelschutz zusammenzuarbeiten. Und da gibt es einige Ehrenamtliche, die sich sehr engagieren und Nester eben ausstecken auf den Feldern. Man fragt natürlich vorher
die
Flächenbesitzer, jetzt wenn die Kiebitze zurückkommen, gründen ihr Revier, machen diesen wunderbaren Gaukelflug. Das ist das Anzeichen, dass sie sich da niederlassen werden. Und dann gehen eben die Ehrenamtlichen raus und schauen mal sich um, wo sich Kiebitze niederlassen. Dann redet man mit den Flächeneigentümern. Und wenn es in Ordnung ist, dann werden die Nester ausgesteckt und umfahren. Und da gibt es wirklich sehr gute Projekte. Oder man macht, es gibt eine Entschädigungszahlung, wenn man sagt, es gibt eine Verzögerung eigentlich einfach von der Ansaat vom Mais oder von anderen Getreide. Und da gibt es ein paar Regionen, wo das sehr, sehr gut funktioniert und wir auch den Kiebitzbestand durchaus schützen können.
Und wie viele Kiebitze sind da daheim?
Also das sind wirklich ein paar hundert Paare, die da noch vor Ort sind. Also das ist einer der größeren Bestände,
ein Hotspot,
genau. Also Kiebitz war früher sehr weithin verbreitet, auch bis ins Hügelland. Also ich kenne den auch noch aus dem Filztal, aus dem Hügelland da Richtung Süden von Landshut. Da hat er jetzt weitestgehend abgenommen und braucht, ist sehr gerne in Gewässernähe. Und im Isarmoos ist so, dass der Grundwasserspiegel doch noch relativ hoch ist. Und wenn es mal regnet, dann bilden sich Seigen und Pfützen. Und das braucht der Kiebitz mit den Jungen, um dahin zu rennen.
Und wie werden da die Wiesen dann bewirtschaftet, dass das für den Kiebitz eben nicht diese Probleme gibt mit dem ständigen Mähen zum Beispiel?
Also der Kiebitz vor allen Dingen auf den ganz schütteren Wiesen, auf den mageren Standorten noch unterwegs, ansonsten hauptsächlich auf Äckern, wo jetzt zum Beispiel Wintergetreide ist oder Maisstoppeln noch da sind. Und wenn man den Kiebitz feststellt, dann redet man mit den Bewirtschaftern und sagt eben, könnt ihr entweder die Nester umfahren oder die Pflege oder die Bodenbearbeitung noch etwas verschieben. und zahlt dann Entschädigung. Und wir haben im Königsau-Moos jetzt sehr viele Flächen zusammengelegt von Gemeinden, vom Landkreis, das was Ausgleichsflächen sind, und hat die teilweise auch angekauft über Naturschutzmittel und lässt die dann eben von Landwirten pflegen.
Dass man wirklich so eine Trennung hat. Mhm. Auf der einen Seite ist die Lebensmittelproduktion, die brauchen wir ja auch.
Genau.
Und da haben wir jetzt einmal einen Teil, da steht was anderes im Vordergrund, nämlich das Überleben unserer letzten Kibitze.
Genau, der Naturschutz ist da im Vordergrund, im Königsau-Moos, im Vogelschutzgebiet und im Natura 2000-Gebiet. Und dann ein Stück weiter ist ja dann eh der Gäuboden, wo dann das noch alles intensiver läuft. Aber auch da gibt es ein
beste
paar.
Beste Böden, beste Erträge.
Genau, aber da gibt es aber eben auch so ein paar Flächen, wo wir das sehr gut mit gemeinsam mit Landwirten auskommen und dann eben gemeinsam uns für den Kiebitz einsetzen.
Du machst ja auch Vogelstimmenwanderungen, dass
wir
alle die Gelegenheit haben, dass das mal draußen auf dem Feld und in der Natur erleben. Und über diese Wanderungen, was man da lernen kann, wer da kommt, da würde ich gerne als nächstes mit dir drüber
reden. Sehr gern.
Der Kiebitzschutz, haben wir gerade gehört, ist ein großer Teil von der Arbeit von meinem heutigen Studiogast, vom Philipp Hermann aus Landshut.
Genau.
Genau, und er arbeitet im Isarmoos, aber da ist eben nicht nur der Kiebitzschutz ein großes Thema, sondern da gehören auch Vogelstimmenwanderungen zu deinem Aufgabengebiet.
Genau. Ja, ich bin ja dort Gebietsbetreuer für den Landschaftspflegeverband Dingolfing-Landau und im Fokus steht natürlich der Schutz von Kiebitz und Brachvogel, aber da gehört natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit dazu, wo ich einfach dann einzelne Führungen auch gebe. Aber einen größeren Teil Führung mache ich eigentlich privat jetzt als Vogelphilipp und
Und ehrenamtlich.
Und ehrenamtlich auch, genau.
Und das fällt mir immer auf bei Menschen, die solche Berufe haben wie du. Die machen ganz viel von der gleichen Art von Arbeit auch nur ehrenamtlich dazu.
Das stimmt, das ist sehr verbreitet.
Aha, wenn man sich denkt, dann möchte man doch da mal was anderes machen.
Da ist die Passion einfach so groß, dass man genau das sehr gern macht.
Und bei den Vogelstimmenwanderungen, was kommen da für Leute?
Ja, alle Altersstufen, sage ich jetzt mal. Also sehr gerne ältere Leute, aber zunehmend auch, es kommt ein bisschen drauf an, wann man die Führung macht. Also wenn ich es jetzt am Nachmittag oder Abend mache, dann ist es vielfältiger, das Publikum. Auch wenn ich es am Wochenende mache, dann um 9 oder um 10, kommen auch zunehmend Familien. Aber wenn es jetzt am Sonntagmorgen um 7:30 wäre, dann sind es vor allen Dingen ältere Leute, die da sehr großes Interesse haben.
Aber das wäre eigentlich die beste Zeit, gell? Der frühere Morgen.
Ja, so ist es, aber es ist halt auch wesentlich mehr los und dann etwas mehr durcheinander. Und wenn man gerade beginnt mit dem Vogelstimmen erkennen, dann ist es immer besser, wenn nicht ganz so viel singt, weil sonst einfach zu viel wird.
Und also ich mache das manchmal, dass ich so eine Stunde einfach spazieren gehe und mit dem Fernglas und alles, was ich eindeutig mit den Ohren erkennen kann, was nicht so viel ist, und alles, was ich eindeutig mit dem Fernglas erkennen kann, aufschreibe. Und da kämen jetzt da bei mir daheim, also wenn es wenig sind es mal vielleicht so 13, 14 Arten. Und wenn es viel sind, dann sind sie in der Stunde auch schon mal 20 oder 22.
Das ist schon sehr ordentlich.
Ja, da freut man sich dann. Aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich bin da unterwegs mit so einer Vogelstimmenwanderung, wie viele kann man sich da überhaupt merken? Also ja, 20, da das ist mir ja völlig überfordert,
oder? Ich habe früher sehr viel versucht zu erklären und da ist noch einer und da ist noch einer. Und jetzt habe ich es sehr reduziert, weil ich das einfach weiß, dass man schnell überfordert ist mit dem Ganzen. Und versuche halt dann einen Vögel wie ein Zilpzalp, den man sich einfach sehr gut merken kann, wie der Kuckuck seinen Namen ruft, den einfach dann zwei- oder dreimal zu erwähnen und dann versuchen, dass die Leute es wieder raushören. Und ja, und dann vielleicht maximal 10 Arten erklären. Und es gibt aber so viel zu beobachten und dann irgendwelche Verhaltensweisen und dann trommelt hier noch ein Specht. Und dann kann man noch dazu sagen, dass man die unterschiedlichen Arten an der Länge des Trommelns erkennen kann und so. Da gibt es immer noch nette Geschichten. Genau, Buntspecht nur eine Sekunde und der Schwarzspecht dann 3 bis 4 Sekunden. Und das, ja, kriegt man eben dann ein Gefühl dafür. Und ich denke auch, die
Frequenz
Geschichten
ist die auch unterschiedlich eigentlich?
Das nicht so, aber meistens der Resonanzkörper, die trommeln ja gern auf einem Ast oder der Schwarzspecht dann auf einem ganzen trockenen Stamm, der Kleinspecht auf einem sehr kleinen, dünnen Ast und dann kann man so ein bisschen von der Tonhöhe erkennen, aber von der Schnelligkeit eigentlich nicht. Genau.
Aber du kannst schon an der Art des Trommelns erkennen, was es jetzt für eine Spechtart ist.
Genau, an der Länge. Toll. An der Länge des Trommels, ja.
Also meistens sieht man einen Buntspecht. Wenn man auf den Wiesen unterwegs ist, dann auch ein öfter mal einen Grünspecht.
Genau.
Der trommelt aber nicht.
Der trommelt nicht, der ruft nur. Der macht der Dann macht so ein Lachen.
So ein bisschen ein trauriges Lachen, finde ich immer, ist das, genau. Ja. Und was ich immer wahnsinnig gern mal sehen würde, wäre ein Kleinspecht. Mhm. Kann man den auch im Trommeln irgendwie erkennen?
Den kann man auch erkennen.
Weil der Buntspecht ja schon ähnlich schaut.
Genau,
aber,
das ist gar nicht so leicht, weil der Kleinspecht zwischen Buntspecht und Schwarzspecht liegt. Aber dadurch, dass also der trommelt länger als der Buntspecht, das kann man durchaus erkennen, dass der 2-3 Sekunden lang trommelt. Mhm. Und höher ist eben in der Tonlage damit. Und der Buntspecht und der Schwarzspecht.
Der Basstrommler.
Genau. Okay. Ja, also da denke ich, bei den Vogelstimmenwanderungen, das machen auch die Geschichten viel aus. Also dass ich einfach noch ein bisschen was dazu erzähle und nicht nur die Stimme sage, das ist der und dann da hinten singt der und so weiter. Und das ist ja auch bei meinem Vogelstimmenbuch, was ich jetzt geschrieben habe, auch so ein Aufhänger, dass ich einfach noch ein bisschen Geschichten dazu erzähle.
Mhm, genau, weil es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt wirklich den benennen kann, sondern man will ihn ja kennenlernen.
Genau.
Was ist das eigentlich für ein Vogel und was macht der?
Genau.
Und darum finde ich es wirklich auch so faszinierend, dass man die Vögel im eigenen Garten beobachtet oder im eigenen Park oder wo man heute, wo das eigene Umfeld ist. Es muss nicht immer besonders seltener sein oder die gewöhnlichen, in Anführungszeichen, sind doch genauso interessant.
Ja, auf jeden Fall. Und man kann immer wieder Neues entdecken. Also Mönchsgrasmücke ist auch so ein Vogel, der eigentlich in jedem Garten vorkommt, den niemand sieht, weil er mitten im Gebüsch sitzt, eine Wahnsinnsstimme hat. Und bei der habe ich die letzten Jahre mehr hingehört, weil die auch in bestimmten Situationen andere Vogelarten nachmacht. Zum Beispiel ein Gartenrotschwanz und ich mich reißt, weil ich denke, es singt der Gartenrotschwanz hier und merke dann, dass die Mönchsgrasmücke den imitiert
den
hat. Und das bei den ja, bei den häufigsten Vogelarten noch sowas zu entdecken nach vielen Jahren.
Nach allen
Jahren,
Jahrzehnten
genau,
bei dir.
Genau.
Als der Vogelstimmenexperte.
Ja, das ist
auch,
mir,
man lernt nie aus.
Genau, das ist für mich einfach total faszinierend.
Das ist nämlich jetzt eine Originalaufnahme von einer Kollegin von mir, der Petra Martin, die wohnt am Rotkreuzplatz. Und sie hat gesagt, sie würde so interessieren, was man da hört und ob ich es dir vorspielen kann.
Ja, da haben wir jetzt das Rotkehlchen singen. Macht so ganz hohen Pfeife immer so einen sehr melancholischeren, perlenden Gesang, sagt man. Und im Hintergrund hört man die Amsel.
Also da haben wir jetzt schon gemerkt, alle, die in der ersten Stunde schon zugehört haben, das ist viel, viel schwieriger, wenn man die Vogelstimmen im wirklichen Leben versucht zu erkennen, weil man hat Hintergrundgeräusche, wie jetzt da der Straßenverkehr, es geht durcheinander. Also
genau, meistens ist es einfach, also bevor man jetzt anfängt, sich mehr zu faszinieren, hat man einfach so diese Geräuschkulisse und weiß, okay, mein Frühfenster auf und ich höre die Vogelstimmen und was ist ja auch schon total schön. Aber mich reizt es halt, den Leuten dann beizubringen, dass man genauer hinhört und dann auch einzelne Stimmen raushört aus dem Konzert.
Mhm. Und vielleicht kein schlechter Tipp, dass man erst sich wirklich mal im Internet von den Vögeln, die man weiß, dass die da sind, die Stimmen runterlädt oder auch auf einer Vogelstimmen-CD, wer jetzt keinen Internetzugang hat. Und dann versucht sich erstmal die Einzelstimme zu merken,
genau.
Oder?
Aha. Ja, also da geht es auch in meinem Buch drum, dass ich die ganz einfachsten Arten eben da erkläre. Und bei jeder Art ist sogar noch eine Vogelstimme dabei auch. Also man kann sich über diese Kosmos-App dann die Vogelstimmen anhören. Und ich habe auch noch kleine Videos dazu gemacht, wo ich das dann nochmal erkläre in so ein Minütern. Was halt auch, glaube ich, sehr gut ankommt, einfach weil es nochmal so ein direkter Tipp ist vom Experten.
Genau, und der Buchtitel ist?
Vögel bestimmen mit den Ohren.
Mit den Ohren.
Und das ist erschienen beim Kosmos Verlag.
Jawohl. studio@br-heimat.de ist die Adresse. An die hat der Hans Zachmeier gerade im Moment geschrieben und er schreibt, Eilsache! Weil die Stunde natürlich schon gleich zu Ende geht. Frau Schuhwalter, könnten Sie den Experten bitte fragen, ob er die Stimme der Mönchsgrasmücke auch nachmachen kann? Kannst du, Philipp?
Kann ich. Also Mönchsgrasmücke hat einen sehr klaren Pfeifton. Also eher so ein Gebrappel vorne, tip, 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 und irgendwann kommt dieser Pfeifton heraus, ein ganz klares. Und das kann man eigentlich ja ab Mitte März hören bis in Juli rein. Das ist sogar eine der Vögel, die im Juli noch relativ aktiv ist mit dem Singen.
Mhm.
Und also sie sitzt halt immer mitten im Gebüsch. Sie sitzt nicht oben auf dem Hausdach
schwer
wie die Amsel.
Mhm.
Und dann knallt auf einmal aus dem grünen Gebüsch einfach dieser Sound entgegen. Und man weiß gar nicht, wer der Verursacher ist. Genau.
Also eine der Vogelarten, die man wirklich mit den Ohren leichter finden kann als mit den Augen.
So ist es, genau.
Genau, und Vögel bestimmen mit den Ohren. So heißt ja auch dein Buch, was du vorhin kurz angesprochen hast. Es ist eigentlich mehr als ein Buch. Also es ist ja wirklich multimedial. Man kann sich Töne runterladen, man kann sich Videos anschauen.
Genau, also es ist beim Kosmos Verlag erschienen und hat auch die Kosmos Plus App, die kostenlose, dabei. Und da kann man eben sich dann den Zugang verschaffen zu den ganzen Vogelstimmen und auch kleinen Videos, die ich noch gemacht habe. Das sind bei 25 Vogelarten sind noch kurze Videos dabei, wo ich zum Beispiel die Mönchsgrasmücke auch erkläre, wie die singt.
Also hat fast jeder in seinem Garten, aber die meisten nur gehört, nicht gesehen bisher.
Genau.
Und du machst ja auch eine Vortragsreihe. Ja. Wenn jetzt jemand Lust gekriegt hat und sagt, ach, ich weiß nicht, mit Büchern, das ist ein bisschen langweilig, aber vielleicht, der klingt ja ganz lustig, dieser Vogel Philipp. Den hätte ich mir schon ganz gerne anhören. Wo muss der hin?
Ja, also ich habe überlegt, wie bringe ich jetzt das Buch in den Vortrag, weil es ist natürlich ein Sachbuch und ich kann ja nicht Schnabellängen vorlesen oder sowas. Und deswegen habe ich mich entschlossen, den Vortrag Faszination Vogelstimmen zu machen. Und da sieht man eben also Vögel im Großformat, wie sie singen. Und ich erzähle halt da verschiedene Geschichten dazu, wie man sich den Gesang merken kann und wie man, ja, auf was man besonders achtet und achten kann. Und ja, bringe das in Zusammenhang natürlich mit dem Buch. Und da habe ich jetzt demnächst, das kann man nachschauen, auf vogelphilipp.de auf meiner Homepage. Da sind unter News die ganzen Termine drin, die Veranstaltungen. Also als nächstes bin ich in Landshut im Kleinen Theater am 13.3. oder in Landau im Cookie, in dem Kulturkino am 19.3. Und da kann man sich den Vortrag anschauen. Und am 21.3. zum Frühlingsbeginn in Kielheim.
Und kommst du auch in andere Regierungsbezirke oder ist es mehr so in deinem eigener Gai,
wie man auf der Bayern sagt? Nein, das nicht. Also ich gehe auch in andere Bezirke. Also ich habe vor, nach Augsburg zu gehen, nach München und nach Nürnberg und vielleicht auch noch nördlich von Nürnberg.
Und das kann man aber dann, wie du schon gesagt hast, unter vogelphilipp.de
nachschauen. Genau, kann man das nachschauen und da bringe ich dann die Termine an, wenn es soweit ist, wenn es organisiert ist.
Weil wir haben natürlich Hörer in ganz Bayern und die Vogelstimmen sind ja in ganz Bayern interessant.
Und Anfang April sogar außerhalb von Bayern auch dann nach Berlin und vielleicht auch noch an anderen Orten.
Auch da haben wir Hörer.
Ja.
Weltweit. Also das stimmt wirklich. Wir haben Hörerzuschriften weltweit. Meistens sind es Menschen, die mal in Bayern aufgewachsen sind und sagen, oh, das wäre Heimat. Da pflegen wir unsere Heimatliebe trotzdem. Also Philipp, ich muss sagen, das waren wirklich zwei super spannende Stunden mit dir.
Ja, das freut mich sehr.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du gekommen bist.
Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Danke.
Und wünsche dir wirklich alles Gute weiterhin auch in deiner Arbeit für die Kiebitze. Lassen wir die haben.
Ja, freut mich. Vielen Dank.